Natürlich kann man nicht einfach sagen, Mensch, Sie haben ein Burnout auf der Arbeit, dann kündigen Sie doch. Also das ist nicht so einfach, das ist ja völlig klar. Niemand gibt Burnout und die dazugehörige subjektive Empfindung dann im Büro ab und geht nach Hause. Also das ist ja völlig klar, dass es eine Wechselwirkung ist. Das Wort Burnout finde ich völlig in Ordnung, wenn jemand mit dieser Selbstbeschreibung kommt. Weil es hat ja auch etwas Entstigmatisierendes. Also die Leute, die zu uns kommen, müssen ja keine fertige Diagnose mitbringen. Das machen wir dann schon.
Viele Menschen funktionieren Tag für Tag. Sie leisten viel, übernehmen Verantwortung, sind engagiert, oft hoch motiviert und lange scheint es auch gut zu gehen. Bis irgendwann etwas kippt. Die Erschöpfung geht einfach nicht mehr weg. Schlaf bringt keine echte Erholung, Pausen fühlen sich leer an und obwohl man weitermacht, weiterarbeitet, weiterläuft, ist innerlich kaum noch Kraft da. Herzlich willkommen zu Diagnose Kopfsache, dem Podcast aus dem TWW. Wir sprechen über Burnout und Burnout ist längst kein Randthema mehr, sondern eine der häufigsten Belastungen unserer Zeit. Doch was genau ist Burnout eigentlich? Woran lässt er sich erkennen? Und worin liegt die Unterscheidung von Depression, Angst oder anderen psychischen Erkrankungen, die oft damit einhergehen? Vor allem aber, wie kann man gegensteuern, bevor Körper und Psyche endgültig an ihre Grenzen kommen? Darüber spreche ich heute mit Dr. Sabine Hoffmann, psychologische Psychotherapeutin im TWW, die seit vielen Jahren Menschen mit Erschöpfung, Burnout, Angst und Depression begleitet. Gemeinsam ordnen wir ein, was passiert, wenn dauerhaftes Funktionieren krank macht. Mein Name ist Claudia Noack und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Sabine, guten Morgen.
Guten Morgen, Claudia.
Dass wir heute wieder zusammen im Podcaststudio sitzen, freue ich mich sehr darüber, um über das Thema Burnout zu sprechen. Mhm. Und wie ich gerade gesagt habe, es ist ja nicht unser erstes Interview in dieser Podcast-Reihe und auch nicht unser erstes Gespräch. Und bevor wir aber in das Thema einsteigen, möchte ich einfach auch nochmal auf deine umfassende berufliche, fachliche Erfahrung hinweisen. Du bist nicht nur viele Jahre leitende, Jahrzehnte kann man sagen, leitende Psychologin in den Kliniken im TWW gewesen. Du hast dort jetzt auch die psychotherapeutische Privatambulanz, kurz PTAG, gegründet, zu der auch eine Akademie gehört. Und du bist eben auch nicht nur Diplompsychologin, du bist auch Traumatherapeutin, Notfallpsychologin, klinische Organisationspsychologin, um nur mal die wichtigsten Qualifikationen oder die einige der zu nennen, die wichtigsten weiß ich gar nicht, aber einige der zu nennen. Und das sind natürlich tolle Voraussetzungen, um in dieses Thema einzusteigen. Und dann lege ich auch gleich los. Wir sprechen über Burnout, ein Begriff, der, wie ich finde, manchmal schon ein bisschen inflationär auch gebraucht wird. Es gibt ja auch Menschen, die bei kleinsten Erschöpfungen sagen, oh, ich glaube, ich habe einen Burnout. Aber so einfach ist das natürlich nicht. Ein Burnout ist eine ganz ernstzunehmende Krankheit. Es wird noch zu klären sein, ob du es auch als eine Krankheit definierst. Aber was verstehst du aus psychotherapeutischer, fachlicher Sicht unter einem Burnout? Wann sprecht ihr als Therapeuten davon? Mhm.
Also wir verstehen, da gibt es auch ein Positionspapier der DGPPN, was für uns auch wichtig ist, wird natürlich viel drüber gesprochen, ist denn Burnout eine Erkrankung in dem Sinne, wie du gerade schon sagtest, oder nicht? Und wir bezeichnen die Begrifflichkeit Burnout jetzt erstmal als einen Risikozustand im Übergang von einer eigentlich gesunden Belastung hin zu einer möglichen psychischen Erkrankung. Und in der Psychotherapie besteht ein Konsens darüber, dass Burnout einen chronischen Überlastungszustand darstellt. Der kann aus dem Privaten entstehen, der kann aus dem Beruflichen entstehen, der kann aber auch zum Beispiel bei der Pflege von Angehörigen entstehen. Mhm. Und es gibt sehr, sehr viele Symptome. Ich habe mal 130 in einem Buch gefunden. Und man kann eigentlich die Kernsymptomatik beschreiben als eine tiefgreifende chronische Erschöpfung, die eben auch nicht mehr so richtig regenerationsfähig ist. Dann eine andere Einstellung zu der Tätigkeit selbst. Es kann sogar ein Zynismus und eine innere Abwehr entstehen. Und in der gedanklichen Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit können sich auch Veränderungen einstellen, dass man mit seiner eigenen Leistung gar nicht mehr zufrieden ist.
Jetzt gibt es ja generell im Gesundheitssystem ein weltweit genutztes System zur standardisierten Verschlüsselung von Krankheiten und gesundheitlichen Problemen durch die WHO, den sogenannten ICD-10.
Genau.
Dieses System wird jährlich aktualisiert, um eben Diagnosen für Statistiken, aber auch Abrechnungen, den sogenannten DRGs, Qualitätsberichten oder auch Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen einheitlich zu erfassen. Aber das nur am Rande, denn worauf ich eigentlich hinaus will, ist Folgendes. Nach ICD-10 ist Burnout lediglich eine sogenannte Z-Kodierung, also eine Zusatzdiagnose und keine eigenständige Krankheit.
Genau.
Warum ist Burnout dennoch so ernst zu nehmen?
Also erstmal auf das ICD-10 zurück. Es ist tatsächlich so, dass diese Z73, so wird es da kodiert. Das ist also erstmal sehr, sehr allgemein eingeordnet unter Probleme in den Lebensbereichen.
Ja,
also das ist sehr diffus erstmal. Mhm, es gibt dann aber tatsächlich die 73.0 Burnout. Also da erscheint das Wort. ICD-11 ist auch schon fast da. Also auch da ist es ganz interessant zu schauen, wie damit umgegangen wurde. Also auch in der ICD-11-Klassifikation ist Burnout nicht als eigenständige Diagnose aufgenommen worden. Und es ist dann aber auch noch mal sehr, also es ist erweitert dargestellt, ist aber auch noch mal sehr darauf Bezug genommen worden, dass diese Symptomatik, also dieses Syndrom, das sind ja ganz unterschiedliche Symptome, die auch individualisiert auftreten können, dass es in Bezug auf die Arbeit ist.
Also wir werden
werden wir wahrscheinlich auch noch drüber sprechen.
Genau.
Es gibt dann übrigens auch noch das DSM-5 als amerikanisches Klassifikationsmanual, aber da ist es auch keine eigenständige Diagnose. Du fragtest, warum Burnout dennoch so wichtig ist.
Ja.
Es muss nicht, aber es kann aus Burnout als einer Vorstufe für eine relevante Störung, psychische Erkrankung oder auch psychosomatische Erkrankung mit körperlichen Folgen, kann es daraus entstehen. Und es gibt ganz große Überlappungen zwischen dieser Burnout-Syndrom-Darstellung und anderen relevanten Erkrankungen, die eben entsprechend auch dem Menschen wirklich psychischen und körperlichen Schaden bringen können. Nicht müssen, aber können.
Ja, und du sprachst ja auch eingangs von einer Chronifizierung eines Erschöpfungssyndroms.
Genau.
Und man kann sich vorstellen,
über Monate und Jahre kann das manchmal entstehen.
Ja, und dass das dann auch nicht so einfach wieder verschwindet. Ne?
Genau.
Wie sehen denn typische Vorstufen eines Burnouts aus? Also ist es ein... Oder ich kann mir vorstellen, es ist ein schleichender Prozess, da rein zu geraten.
Genau.
Sicherlich gibt es auch Warnzeichen. Wann sollte man deiner Meinung nach genauer hinsehen? Also gerade ja bei leistungsstarken Menschen, glaube ich.
Persönlichkeitsfaktoren.
Also so Stichworte Hochfunktionalität. Man muss funktionieren, ein großer Perfektionismus,
Genau. Also Persönlichkeitsfaktoren ganz individualisiert spielen eine ganz große Rolle, weil die helfen uns auch darin, wie wir Stress verarbeiten. Mhm. Also Stress als solcher ist ja jetzt erstmal notwendig, aber es ist ja immer die große Frage, wann geraten wir in den Stress? Nämlich dann, wenn wir den Eindruck haben, dass wir den Anforderungen nicht gerecht werden können und dass wir etwas nicht schaffen. Vorzeichen können zum Beispiel bei Arbeitnehmern sein, immer länger im Beruf zu bleiben, also nicht im Beruf, sondern im Job zu bleiben, tagsüber, immer später nach Hause zu kommen, verbunden möglicherweise mit dem Gefühl, ich muss das jetzt noch gut zu Ende bringen, ich kann jetzt noch nicht gehen, das reicht noch nicht. Das sind also sehr persönlichkeitsbezogene Dinge, dann kann es sein, dass eine Angespanntheit, eine Gereiztheit auftritt. Als erstes melden sich solche Veränderungen eigentlich am liebsten in unserem Schlaf. Das heißt also Schlafstörungen, Einschlafstörungen, Unruhe. Und das sind erstmal so verschiedene diffuse Warnzeichen. Es gibt viel, viel mehr natürlich noch, aber das sind so die ersten Zeichen, wo man selber merkt, dass man sich zwischendurch ja regenerieren möchte, aber irgendwie nicht so richtig daraus kommt.
Und wann sprechen wir vom Burnout als eine klinisch relevante Erschöpfungssymptomatik, als etwas doch Pathologisches?
Also wie gesagt, das ist jetzt nicht als also mit bestimmten Diagnosekriterien beschrieben, so wie wir das meinetwegen bei der Depression haben, leicht, mittelgradig, schwer. Da können wir genau abzählen, gucken und vielleicht noch einen Fragebogen geben, klinischen Eindruck dazu nehmen. Also beim Burnout ist es tatsächlich sehr davon abhängig, was jeweils im Interview auch an Informationen kommt. Und dieser Erschöpfungszustand, also diese psychische Erschöpfung, die natürlich dann auch zur körperlichen wird, aber psychische Erschöpfung und eben auch die Einstellung zu sich und anderen, die teilweise auch sehr genervt und wütend sein kann. Also ich gebe mal ein Beispiel jetzt, wenn meinetwegen jemand aus der Krankenpflege mal mit ganz viel Idealismus in den Beruf gegangen ist und helfen wollte, unterstützen wollte und mit ganz viel Freude, ganz viel Freude dahin und ist also erstmal dabei, freut sich und kann sich auch vorstellen, den Job toll zu machen. Und dann kommen so Stück für Stück die ersten Irritationen, Frustrationen. Dann kommen vielleicht externe Themen mit dazu, zu wenig Personal und wie es ja leider sich im Gesundheitsbereich auch verändert hat, sodass dann die Helfer immer noch weiter funktionieren wollen, immer mehr von sich geben, mehr und mehr irritieren. Sind, über die eigenen Kraftgrenzen hinausgehen, ohne es zu merken, weil sie möglicherweise mehr beim Gegenüber als bei sich selbst und den eigenen Bedürfnissen sind. Und dann kann es tatsächlich dazu führen, dass Pflegepersonal, ich nehme jetzt als Beispiel, was ursprünglich gerne zur Klingel gegangen ist und freundlich gesagt hat, Mensch, was kann ich für Sie tun, dann innerlich in einen Zustand auch geraten kann, oh Gott, jetzt klingelt die schon wieder. Obwohl eigentlich die Leute selber gar nicht so sind, aber dieser Zustand, dieses, dass einfach die Batterie fast leer ist, dieses Gefühl wie beim Schachspielen, als ob man merkt, oh Gott, ich bin schachmatt gleich. Also das sind einfach ganz klare Beispiele dafür, dass ich etwas verändern kann.
Und das ist natürlich persönlichkeitsabhängig. Ne? Jeder kommt an einem unterschiedlichen Punkt in so einen Zustand, die einen gar nicht, die anderen schneller als wiederum.
Das ist natürlich auch Sozialisation, Erziehung, wie wurden wir gelobt, was sind unsere Leistungsschemata, was ist das, was wir von uns selbst erwarten, wie wollen wir uns selber sehen, ab wann können wir sagen, oh Mensch, das hast du jetzt aber gut gemacht oder ab wann können wir das noch nicht. Früher hieß es, Burnout ist die typische Managerkrankheit.
Ja, ich glaube, so fing es
ist mal es an. Aber nicht unbedingt. Also das, klar, je nach Persönlichkeit, aber es kann so gesehen tatsächlich auch durch alle Berufsgruppen hindurch sein oder eben bei der Pflege zu Hause von Angehörigen. Also das ist übrigens schon lange ein Thema. Burnout, der Begriff wurde bereits 1974 von Freudenberger als ausgebrannt sein. Ja. Also ja, klar. Klare Übersetzung ja, ja. Formuliert mhm. und ist seitdem auch immer wieder Thema der Forschung gewesen. Es gab dann eine Sozialpsychologin, Christina Maslach, die hat sich intensiv damit auseinandergesetzt und hat dann auch versucht, ein Messinstrument, dieses Burnout-Inventory, zu nehmen. Das hat sich aber alles in der Zwischenzeit auch gezeigt, dass wir nicht valide feststellen können, wann ist es denn jetzt wirklich ein Burnout. Mhm. Und warum? Weil die Cut-off-Werte, also diese Grenzwerte zum Beispiel zu anderen psychischen Erkrankungen wie Depressionen, mhm. in diesen Fragebögen so nicht berücksichtigt werden können. Mhm. Also wir müssen als Kliniker parallel immer alle anderen Erkrankungen, die auch in Frage kommen können, im Blick behalten.
Mhm. Mir fällt dann noch ein Begriff ein, der in der Corona-Zeit aufgekommen ist, der Mental Load. Mhm. Was ja auch so immer alle Bälle in der Luft halten.
Ja,
ja, immer funktionieren wurde damals vor allen Dingen von Müttern oder Frauen ja auch benutzt oder heute auch noch, fand ich aber auch ganz treffend teilweise. Ja?
Genau, wenn die Regeneration nicht gegeben ist. Mhm. Und dann sind wir auch bei dem, was wir heutzutage als Hauptbegründung für das Burnout-Syndrom auch als Arbeitsthema sehen, nämlich es geht um ein Stresserleben, um ein nicht bewältigtes Stresserleben.
Ja.
So dass dann die Hypothalamus-Hypophysen Stressachse, Nebennierenrinden, Stressachse dafür verantwortlich ist, dass durch eine chronische Überforderung durch Stresshormone es dazu kommt, dass einfach nicht mehr regeneriert wird. Mhm. Und das ist die heute gültige Erklärung auch dafür. Also Adrenalin, Noradrenalin, was dann aber wiederum im Körper dazu führt, dass permanent wieder Fight-Flight-Reaktion ist, was dann entsprechend auch dazu führt, dass man gar nicht mehr runterfahren kann, wenn ich das mal so lässig sagen darf.
Ja, und es geht eben auch nicht nur darum, dass man körperlich einfach sehr beansprucht ist, sondern vor allen Dingen geistig und
kognitiv
im Kopf,
genau.
Ne?
Genau. Ja, genau. Also einfach eine Überreizung. Und vor allem, was ja auch ganz wichtig ist, man hat ja auch permanent dann das Gefühl, die Dinge nicht fertig bekommen zu haben, also etwas nicht geschafft zu kriegen. Man kann nicht den berühmten Haken auf der Checkliste dahinter machen. Und es gibt zum Beispiel auch dazu passend eine psychologische Theorie zur Entstehung von Depressionen oder eben auch diesen Verzweiflungszuständen. Und das ist das Hilflosigkeitsmodell. Und das besagt eigentlich das, was wir jetzt gerade beschrieben haben. Egal, was ich mache, ich werde nicht fertig. Egal, was ich mache, ich schaffe es nicht. Und es gibt auch noch zwei andere Modelle, also ein Verstärkerverlustmodell, wenn das, was man vorher geschafft hat, auf die Reihe gekriegt hat, plötzlich überfrachtet wird und man dann eben keine Belohnung mehr kriegt, so wie das Fließband, was immer schneller gestellt wird und dann irgendwann kriegt man das alles nicht mehr hin. Das ist das, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Und das kognitive Modell nach Beck kommt dann auch mit dazu, nämlich die Bewertung der jeweiligen Situation. Mhm. Ich reiche nicht, ich krieg's nicht hin. Die anderen, die schaffen das besser. Vergleiche mit anderen.
Mhm. Und sag mal so, aus deiner Erfahrung mit PatientInnen, wann ist für viele dieser Zeitpunkt da oder wann setzt dieser Punkt ein, wo die Leute sagen, so geht's nicht weiter, ich muss jetzt was tun, ich muss mir Unterstützung suchen, ich muss mir Hilfe suchen, ich brauche jetzt hier mal eine Beratung.
Also es ist ja gut, wenn die Betroffenen selber merken, Mensch, da stimmt was nicht. Also so geht's einfach nicht weiter und da läuft etwas nicht mehr rund. Mhm. Also das sind tatsächlich dann, wenn jemand zu uns zum Beispiel in die PETA kommt, in die Ambulanz, sind so typische Sachen, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist und ich kann einfach nicht mehr. Und das Wort Burnout finde ich völlig in Ordnung, wenn jemand mit dieser Selbstbeschreibung kommt. Mhm. Weil es hat ja auch etwas Entstigmatisierendes. Also die Leute, die zu uns kommen, müssen ja keine fertige Diagnose mitbringen. Das machen wir dann schon und besprechen es dann auch gemeinsam, damit es gut eingeordnet werden mhm. kann. Aber es ist dann schon so, dass dann jemand kommt und sagt, Mensch, ich habe in letzter Zeit irgendwie keine Lust mehr, mit den Kindern zu spielen oder ich bin meiner Frau gegenüber gereizt oder meine Frau sagt, wenn du jetzt nicht endlich mal abends pünktlich nach Hause kommst, dann hat das Konsequenzen für uns und so weiter. Und dann gibt es ja zum Beispiel auch so Selbstbehandlungsversuche, sag ich jetzt mal, nämlich zum Beispiel Alkohol abends, mhm. um wieder runter zu kommen. Mhm. Bei einigen Menschen in einigen Berufen aber auch entsprechende Drogen, um morgens wieder hochzukommen. Ja, also das sind natürlich auch Sachen, die ja zwar schnell wirksam sind, mhm. aber längerfristig natürlich überhaupt nicht hilfreich. Mhm. Und wenn dann dieses insgesamte Krankheits- und Erschöpfungsgefühl so weit ist, dass man sich vielleicht schon dabei erwischt hat, auch zu denken, Mensch, vielleicht wäre die Welt auch glücklicher ohne mich. Ich kann das alles gar nicht leisten. Ich enttäusche meine Familie. Dann ist es schon in eine Depression übergegangen. Läuft aber erstmal noch mit dem Label, ich habe einen Burnout. Mhm. Aber es ist in Ordnung. Hauptsache, die Leute sind da und wir können etwas bauen und schützen und verändern.
Ja, da hast du mir schon eine wunderbare Brücke gebaut, denn der Übergang zu anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel einer Depression mhm. oder auch einer Sucht, du hast es auch gerade angesprochen, ist ja nicht ungewöhnlich und Burnout ist eben oft auch ein Türöffner für weitere psychische Erkrankungen. Warum ist dieser Übergang deiner Meinung nach so fließend?
Weil die Symptome auch Überlappungen aufweisen. Entschuldigung. Es ist tatsächlich so, dass einige Burnout-Symptome, die ich jetzt gerade schon aufgezählt habe, dass man die so nehmen könnte und könnte sie auch in die Diagnoseklassifikation der Depression zum Beispiel mit aufnehmen, mit den jeweiligen Schweregraden. Mhm. Und von daher ist es nicht so genau valide voneinander abzugrenzen. Das ist ja auch genau der Grund, weshalb Burnout keine eigene F-Diagnose ist, sondern eben die Zusatzdiagnose, weil wir dann immer gehalten sind, nochmal genau zu schauen. Es kann auch Überlappungen übrigens mit Traumata geben, also Traumafolgestörungen, die auch vergleichbare Symptome haben können oder Angststörungen.
Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage auch gewesen, welche Rolle so Angststörungen spielen oder auch Panik in diesem Zusammenhang. Das ist aber wie bei der Depression, wahrscheinlich auch typabhängig. Ne?
Genau, und vor allem, wir sprachen ja auch schon über Stress, also wenn Cortisol und die anderen Stresshormone, Adrenalin, Noradrenalin mit im Spiel sind, ist die Panikattacke natürlich auch nicht weit. Also das ist ja ganz klar, es gehört ja erstmal zur üblichen Körperreaktion bei vermeintlicher Bedrohung. Aber wenn, ich sag jetzt mal lässig, das Nervensystem sowieso schon vulnerabler, dünnhäutiger ist es natürlich auch da schwieriger, sich gegen diese Symptome längerfristig wehren zu können. Und das ist eben unsere klinische Aufgabe, wie gesagt, dann auch nochmal genau zu explorieren, wie wir das nennen, also nochmal genau zu erfragen, was fing eigentlich wann an und was hat womit zu tun.
An der Stelle ein kleiner Exkurs, da empfehle ich nämlich sehr, auch unsere gemeinsame Folge zum Thema Angst- und Panikstörungen. Also wer Interesse hat, findet diese Folge auch bei Diagnose Kopfsache. Sabine, du hast es auch heute schon mal gesagt. Viele verbinden einen Burnout erstmal mit einem Leistungsdruck in Verbindung zum Arbeitsplatz, zum Arbeitskontext, Überstunden, hohe Verantwortung. Aber gleichzeitig erleben ja auch immer mehr Menschen, dass sie privat dauerhaft erschöpft sind durch Care-Arbeit, emotionale Verantwortung, Konflikte oder das Gefühl, ich muss für alles zuständig sein. Wo entsteht Burnout aus deiner Beobachtung heraus häufiger im beruflichen Kontext oder im privaten Umfeld, oder ist das gar nicht so klar voneinander zu trennen?
Also wenn ich ICD-11 nochmal anführen darf, berufsbezogen. Aber ich meine, niemand gibt Burnout und die dazugehörige subjektive Empfindung dann im Büro ab und geht nach Hause. Ja. Also das ist ja völlig klar, dass es eine Wechselwirkung ist, weil die Person wird dann ihre Gefühle mit nach Hause nehmen. Mhm. Und wenn sie dann nach Hause kommt und sich einfach nur noch aufs Sofa werfen kann, weil die gesamte Energie im Beruf geblieben ist, gibt es dann ja wiederum eine Wechselwirkung auch in der Interaktion mit Lebenspartnern, mit Kindern, wie gesagt, mit Freunden, die dann sagen, Mensch, lass uns doch mal irgendwie wieder weggehen. Ach nee, also der Rückzug ist übrigens auch ein ganz, ganz deutliches erstes Warnsignal, nachdem du schon gefragt hattest. Eltern, hattest du gerade gesagt.
Ja, pflegebedürftige Eltern, ne? In einem bestimmten Alterskontext ist das ja auch für viele ein sehr großes Thema, auch angesichts des Pflegenotstands oder auch der immer weiter steigenden Kosten auch für Pflegeeinrichtungen, was viele sich nicht leisten können oder wollen.
Ja, genau. Mhm. Oder eben auch einfach nicht können. Ja. Und es ist ja auch nicht mehr so wie vor einigen Jahren, als irgendwie mehr Generationen im Bauernhaus gelebt haben. Mhm. Da war irgendwie völlig klar, alle können dann da bleiben. Und wir leben ja heutzutage auch ganz anders. Mhm. Und das ist dann nicht so einfach, Eltern dann mit in die Zwei-Zimmer-Wohnung zu nehmen, wenn man selber Kinder hat. Mhm. Und das sind natürlich dann auch moralische Überlegungen, die auch belasten, wenn jemand, wie heißt es, im Heim ist. Das hört sich also.
Ja, aber es ist ja der.
So, dann macht es natürlich mit vielen auch Probleme. Also es gibt, was das angeht, schlechtes Gewissen. Da gibt es aus dem Privaten viel. Übrigens eins noch, Digitalisierung möchte ich auch noch mal kurz mit anfügen, weil du hattest ja auch gerade gesagt, so mit Corona und ganz viele Ordner im Kopf geöffnet. Also oftmals haben wir die geöffneten Ordner auch in der Hand. Mhm. Und das kann ja sehr viel Spaß machen, auf verschiedenen Kanälen unterwegs zu sein. Aber wenn man kognitiv sowieso schon überladen ist durch verschiedene Themen, ist das ein Problem. Und Digitalisierung, es geht ja schon bei Kindern los in der Schule, was toll ist, dass die es lernen können, gar keine Frage.
Absolut, auch notwendig.
Aber was es auch bedeutet, dass in dieser Schnelligkeit und Heftigkeit alles zu verarbeiten, bis hin aber auch zu älteren Arbeitnehmern, die sich auch mit der Digitalisierung und den verschiedenen immer wieder neuen Computerprogrammen auseinandersetzen müssen.
Auf jeden Fall. Oder auch diese permanente Erreichbarkeit. Ne? Also früher ist es so, wenn du nicht zu Hause warst, dein Telefon hat geklingelt, warst halt nicht zu Hause. Bist zu Hause gekommen, hast den Anruf an, war da im besten Fall abgehört. Und heute ist es so, dass du, wenn du nicht erreichbar bist, du warst gar nicht erreichbar oder hast du dein Handy nicht dabei gehabt?
Oder noch viel schlimmer, ich habe doch gesehen, dass du online warst.
Und das ist auch fies, genau. Ne, also das ist ja auch dieses, oder auch Nachrichten, muss ich jetzt sofort antworten? Also ich weiß, das ist zum Beispiel gerade für mich so eine kleine Übung, sagen, ich muss jetzt nicht sofort antworten. Das kann ich auch in einer Stunde machen.
Sehr gut.
Ne, dass ich, aber das muss man auch erstmal sich bewusst machen. Und zu sagen, oh Gott, ich bin eigentlich unterwegs, aber jetzt schreibt sie, ich muss antworten. Das ist ja eigentlich Quatsch. Die meisten erwarten es ja nicht. Gibt es Menschen, die besonders gefährdet sind, an Burnout, Depression zu erkranken? Also so biologische, psychologische, soziale Faktoren, die da eine Rolle spielen?
Wie gesagt, Sozialisation, also Erziehung, Grundsätze, Leitsätze, die in der Familie, in der Schule, im Sportverein und so weiter dann eben das heutige Denken und die heutige Einstellung auch geprägt haben. Und es gibt natürlich unterschiedliche Menschen. Manche haben irgendwie so eine Schutzschicht im Sinne von, ach, habe ich nicht geschafft, okay, gucke ich mir morgen nochmal an.
Was natürlich, das ist halt,
was natürlich super ist. Also das ist ja das, was wir dann versuchen in der Psychotherapie dann auch zu unterstützen, eben durch Resilienztrainings, wie du gerade schon richtig sagst. Und so eine gewisse Hardiness kann auch schützen, so im Sinne von, ja, ist dann halt so. Mhm. Aber es ist ja tatsächlich sehr beobachtbar in der Psychotherapie sowieso, dass diejenigen, die Dinge gut und richtig machen wollen, für andere, aber eben auch vor sich selbst, eher in die Gefährdung geraten, dann doch noch irgendwie an sich rum zu kritisieren und doch noch etwas besser machen zu wollen. Und ein Aspekt fällt mir gerade noch ein. Wenn in Kindheit und Jugend Lob so nicht einschätzbar war, wann kriegt man Lob, wann kriegt man nicht Lob? Also so als Double Bind, also hast du gut gemacht, aber es reicht noch nicht. Oder diesmal, Mensch, das war ganz toll und beim nächsten Mal, wird es nicht großartig beachtet. Dann kommt es auch ganz früh zu einer Unsicherheit, wann man denn jetzt eigentlich fertig ist und wann man denn jetzt eigentlich etwas gut gemacht hat und sagen kann, okay, reicht für heute.
Ja, ich wollte dich nämlich auch, das passt so ein bisschen zu meiner nächsten Frage, weil ich dich, weil ich ansprechen wollte, ob es in deiner therapeutischen Arbeit eine Beobachtung gibt zu so typischen Konstellationen, in denen sich so berufliche und private Belastungen auch so gegenseitig verstärken können. Aber das ist natürlich genau das. Du sagst, jemand ist, kommt einfach nie an den Punkt, wo man sagt, also heute, das habe ich jetzt gut gemacht, jetzt mache ich Schluss.
Genau.
Na, das ist, ich denke, dann könnte ich ja noch das machen. Und
überhaupt dieses sich loben können und sagen, okay, für heute reicht's. Ne? Das muss gelernt werden.
Also kann man auch sagen, Burnout entsteht weniger dort, wo es jetzt objektiv gesehen viel Arbeit gibt, sondern eher dort, wo Menschen keinen inneren Ausgleich haben. Keine Bestätigung, keine
Wechselwirkung,
keine Anerkennung.
Also alles das, was du gerade beschrieben hast, also alles treffend, aber tatsächlich die Arbeitsbedingungen als solche sind ja auch wichtig. Also es ist jetzt nicht alles nur über den, über die Arbeitnehmerin zu erklären, sondern da stimmt möglicherweise auch auf der Arbeit etwas nicht. Ja, also love it, change it or leave it. Also das ist dann...
Ja, das ist immer so leicht gesagt.
Ja, natürlich, natürlich. Und das ist ja auch ein Prozess und deswegen dauern Psychotherapien ja auch nicht nur zweimal 50 Minuten und dann sind wir fertig. Also Einstellungsänderung und Verhaltensänderung, das braucht eine gewisse Zeit, auch den Mut zu haben, die Motivation zu haben, alles mal zu Ende zu denken. Also natürlich kann man nicht einfach sagen, Mensch, Sie haben einen Burnout auf der Arbeit, dann kündigen Sie doch. Also das ist nicht so einfach, das ist ja völlig klar. Aber oftmals traut man sich gar nicht zu Ende zu denken, wenn Dinge nicht veränderbar sind, dort wo man arbeitet, dann muss man sich irgendwann retten, wie auch immer das aussieht.
Ja, also das ist auch wieder ein guter Übergang zur nächsten Frage. Was können denn Betroffene selbst tun, wenn sie so erste Warnzeichen entdecken und auch, ich sage jetzt mal, so reflektiert sind und sagen, Mensch, ich rutscht jetzt hier in eine Situation, in einen Zustand, der ist nicht mehr gesund, der fühlt sich nicht gut an, ich kann nicht schlafen oder ich nehme extrem ab oder ich nehme extrem zu. Also auch Essverhalten spielt sicherlich auch eine Rolle. Also je nach Persönlichkeit. Was können denn Betroffene selbst tun? Also Sprichwort natürlich Pausen, Selbstfürsorge, Grenzen, das ist ja aber immer so leicht gesagt, ja. aber gibt es zum Beispiel konkrete Übungen oder Strategien, die erstmal so kurzfristig helfen oder retten können?
Also, ich fange mal in der ganz Akutsituation an, wenn jemand merkt, ich kann nicht mehr schlafen, alles geht
über
irgendwie
einen längeren
schief,
Zeitraum.
Ich komme überhaupt nicht mehr klar und meine Welt hat sich auf den Kopf gestellt. Man möge mir verzeihen, dass ich sage, dann rate ich auch, sich erstmal in die Arbeitsunfähigkeit, in die Krankschreibung zu begeben, aber nicht zu lange. Also, weil das macht auch wiederum etwas. Wenn man sich ganz rauszieht, hat man auch wiederum nichts verändert. Aber manchmal ist es tatsächlich so, dass erstmal alle Reize abgeschaltet werden müssen, um überhaupt aus diesem Stress-Anspannungszustand herauskommen zu können und wieder denkfähig zu werden. Und dann für sich anhand von Problemlösestrategien, meinetwegen anhand von Gesprächen mit Freunden, Vertrauten oder vielleicht gibt es im Betrieb, wo die Leute tätig sind, eine Vertrauensperson, Betriebsärztin oder so, um dann tatsächlich erstmal für sich zu ordnen, was ist denn da bei mir eigentlich los? So, das ist jetzt wirklich die große Variante. Ja. Die kleinere Variante, wenn wir im Alltag merken, dass wir belastet sind, dann gibt es selbstverständlich auch schnell wirksame Möglichkeiten, um immer mal wieder mit sich in den Kontakt zu kommen. Achtsamkeit alleine wird ein Burnout nicht lösen, Ausrufezeichen. Da gehört viel mehr dazu, das ist völlig klar. Aber dennoch bringe ich jetzt eine ganz kurze Achtsamkeitsübung mal mit ein. Wollen wir das kurz machen?
Gerne.
Also das heißt, also setz dich mal so gerade hin.
Ja.
Und atme einmal tief durch. Und in diesem stillen Studio wird es jetzt ein bisschen schwierig, aber achte bitte mal auf achte mal auf 5 Dinge, die du siehst. Das musst du jetzt nicht aussprechen. Guck dir 5 Dinge an, die du siehst. Und jetzt kommt das Schwierige im stillen Studio. Achte auf 4 Dinge, die du hörst.
Bisschen Heizung, oder?
Ja. Und achte auf 3 Dinge, die du spürst.
Soll ich sie sagen?
Nein, musst du nicht. So, und dann 4 Dinge, die du siehst. 3, die du hörst. 2, die du spürst. 3 Dinge, die du siehst. Also das Ganze runter.
In dieser Geschwindigkeit.
Nein, ich wollte es jetzt mal abkürzen, ja. Selbstverständlich. Mhm. Also die Grundidee ist tatsächlich die, von 5, 4, 3, 2, 1 runter. Erst 5. Und so weiter, um dann entsprechend durch das Zählen, durch die Aufmerksamkeit darauf, sich für eine kurze Zeit auf etwas anderes konzentriert zu haben. Und das ist eine kurze Möglichkeit. Wir hatten im letzten Podcast, hatten wir zum Beispiel die Fünferatmung, also Übungen zum Thema Angst, was natürlich auch hilft, bewusst zu atmen, einatmen, Luft anhalten, langsam ausatmen.
Ja.
Dann ist aber natürlich jetzt nicht alles nur durch Achtsamkeit und Atmen zu lösen, sondern es sollten dann auch Problemlösestrategien angewandt werden. Das heißt, es wäre möglich aufzuschreiben, was sind die Themen, die mich besonders belasten, aber auch genau aufzuschreiben, was tut mir eigentlich gut? Also was könnte ich tun, um gegenzuregulieren? Stopp sagen lernen, auch leichter gesagt als getan. Nein sagen lernen, delegieren lernen. Das sind alles Bereiche, die dann auch Menschen in der sogenannten sozialen Kompetenz stützen. Das heißt also, welche Bedürfnisse habe ich, welche Gefühle habe ich, welche Rechte habe ich? Wann habe ich auch das Recht zu sagen, nein, ich möchte jetzt mein Kind vom Kindergarten abholen und das werde ich jetzt tun. Nein, ich werde keine Überstunde machen. Oder wie verhandelt man, dass man einerseits das macht, aber andererseits dann auch ganz klar durchzieht, ab dann ist meine Zeit für Psychotherapie, für Sport. Stressabbau ist am besten durch Bewegung und Sport auch möglich, weil die bereitgestellten Energiereserven darüber abgebaut werden. Und klar ist mein Beruf, aber die Psychotherapie möchte ich natürlich auch erwähnen. Und das bedeutet nicht, dass man immer Langzeittherapien machen muss. Man kann sich tatsächlich auch mal beraten lassen und mit Hilfe eines Gegenübers mal versuchen einzuschätzen, wo stehe ich eigentlich? Was kann ich machen?
Ja, oder für viele ist ja Psychotherapie auch ein großes Wort, Coaching. Ist ja für manche so leichter annehmbar auch durchaus also gängig sozusagen.
Genau.
Muss nicht immer gleich eine Therapie sein.
Genau.
Kannst du einen Punkt definieren, wo du denkst, naja, hier wäre professionelle Hilfe angebracht?
Wenn man nicht mehr gut dazu in der Lage ist, seinen Lebensalltag in einer Art und Weise zu realisieren, dass man sagen kann, man ist irgendwie so funktional, dass man nicht völlig übermüdet mit dem Auto fährt, wenn man dazu in der Lage ist, irgendwie für sich selbst noch gut zu sorgen. Und es gibt natürlich dann den Punkt, wenn man merkt, was ich eingangs ja als erstes sagte, dass jemand wirklich einfach raus muss aus dem Ganzen, entweder durch eine kurze Krankschreibung oder wie auch immer es sonst aussehen könnte. Ja. Aber das sind so Zustände, da hilft auch so ein Urlaub nicht so richtig. Also das muss dann schon nochmal genauer angeschaut werden. Warum jetzt wie, wo, was geändert werden sollte, langfristig.
Und wenn Menschen so Angst haben, sich Hilfe zu suchen, wir haben ja auch von hochfunktionalen Menschen gesprochen, von sehr leistungsorientierten. Was würdest du denen sagen?
Oh, das gehört nun wirklich zu meinem beruflichen Alltag. Also das natürlich erstmal anzuerkennen, dass das ja auch ein ganz schöner Schritt ist. Also gerade wenn man sonst so unterwegs ist, dann ja, ist es für viele nicht leicht. Vielleicht auch mit einer gewissen Scham und so weiter verbunden, dass man dann so zu so einem Psychotherapeuten geht, weil man ja eigentlich meint, die Dinge so ganz gut im Griff zu haben. Oder man hat sie im Griff und manches eben nicht. Und ich finde, das ist erstmal ganz gut zu verstehen. Und das sage ich entsprechend auch. Und ich mache natürlich auch darauf aufmerksam, wenn ich merke, dass jemand sehr geschäftsmäßig von sich selbst spricht. Ja, also der Banker, der da mal so mit einer inneren Distanz unterwegs ist, dann ist es eben auch etwas, was wir über die therapeutische Beziehung versuchen, dann auch auf ein anderes Level zu bringen. Ja. Also, dass einfach andere Gefühle dann auch zugelassen werden können, die wir im psychotherapeutischen Kontext dann natürlich auch containen und halten. Mhm. Also nicht, dass wir unbedingt immer wollen, dass Leute weinen, nein. Aber es geht ja wirklich auch darum, auch den wahren Gefühlszustand im Schutz des Gespräches auch zu eruieren. Oft wird ja kompensatorisch dagegen gearbeitet, um bloß irgendwie weiter zu funktionieren. Ja. Das Hamsterrad, wo die Pfoten irgendwie schon kaputt sind.
Wir haben in puncto Burnout sehr viel über den beruflichen Kontext gesprochen. Was können aber auch Unternehmen oder auch Führungskräfte tun, um Mitarbeitende vor diesem Erschöpfungszustand zu bewahren?
Mit gutem Beispiel vorangehen. Also tatsächlich auch ein gutes Modell geben. Und das hat ja auch eine Menge damit zu tun, wie die Kultur in dem Unternehmen ist. Es darf keine Heldenkultur für Stress etabliert sein und dass die Leute selbstverständlich über ihre eigenen Kräfte hinausarbeiten. Das ist nur ein kurzfristig wirksames Modell. Langfristig werden Arbeitnehmer krank. Völlig klar, da gibt es auch fundierte Untersuchungen. DAK Gesundheitsreport ist jetzt wieder rausgekommen und da ist das Thema Depressionen sogar bis zu 50% der Krankschreibungen versehen. Und das ist natürlich auch wiederum interessant und wichtig für Führungskräfte, weil die Unternehmen, auch große Unternehmen, leistungsstarke Unternehmen, die haben ja auch finanzielle Ausfälle. Also wenn die Menschen vielleicht nicht an erster Stelle stehen, aber die finanziellen Ausfälle müssen ja auch berücksichtigt werden. Also müssen die Menschen an die erste Stelle rücken. Und es muss auch eine Kultur eingerichtet werden, dass jemand darüber sprechen kann, wann eigene Grenzen erreicht sind. Und dass es nicht gleich so gefühlt oder auch ausgesprochen als Versagen gesehen wird. Führungskräfte sollten auf jeden Fall Mitarbeitergespräche vornehmen, also tatsächlich direkt fragen, wie es den jeweiligen Angestellten geht. Mhm. Es gibt darüber hinaus, ja, vielleicht Gratifikationen, die heilen auch nicht alles, aber auch das könnte man mit im Blick halten, dass also Belohnungen welcher Art auch immer gegeben werden. Teamtage, Teambuilding-Tage, da gibt's die Möglichkeit, auch über die PTAG übrigens, tatsächlich etwas für das Team zu tun. Mhm. Also sich miteinander nochmal an einem anderen Ort mit einem anderen Kontext zu treffen und sich dann für ein paar Stunden nochmal von der anderen Seite kennenzulernen und dann alle auch motivational ins gleiche Boot zu setzen, auch die Führungskräfte und nicht unbedingt als Führung dann in diesen Team-Sessions, sondern als Teil des Teams. Mhm. Wo wollen wir hin? Was ist gut für uns?
Ja, in dem Zusammenhang möchte ich auch unbedingt auch nochmal auf deine Arbeit in der PTAG, der psychotherapeutischen Privatambulanz, hinweisen, die du eben gegründet hast und leitest. Wo du ja auch ganz klar sagst, also psychische Gesundheit ist kein nice to have.
Ja.
Sie entscheidet einfach ganz klar darüber, ob Arbeit langfristig tragfähig bleibt. Und da setzt nämlich eure Akademie auch an. Ne? Also ihr begleitet Organisationen, Teams, Führungskräfte dabei, Stress zu reduzieren, Resilienz zu stärken. Und generell einfach auch eine Zusammenarbeit gesünder zu gestalten mit psychologisch fundierten, praxisnahen Angeboten. Und an dieser Stelle sei gesagt, wer sich ein betriebliches Gesundheitsmanagement wünscht, das zu den Unternehmensstrukturen passt, darf sich gerne auch mal euer Angebot anschauen.
Sehr gerne, ja.
Den Kontakt findet ihr in den Shownotes. Nochmal zurück zum Burnout. Wir sind doch fast am Ende dieser Folge. Sabine, wenn jetzt jemand diese Folge hört und sich darin auch wiedererkennt, vielleicht auch noch so ein bisschen so einen inneren Widerstand hat, zu sagen, ja, das passt auf mich, ja, ich bin erschöpft, ja, es geht über das normale Maß hinaus. Was würdest du dieser Person gern mit auf den Weg geben?
Ach, sich nicht schämen, die Reißleine ziehen und alle an sich selbst wahrgenommenen Symptome sehr, sehr ernst nehmen. Manchmal ist eine psychosomatische Reha auch eine gute Lösung, um mal für eine gewisse Zeit den Weg zu sich selbst zurückzufinden und tatsächlich sich Unterstützung und Hilfe holen und auf keinen Fall, ich nehme den Hamster nochmal als Beispiel, also auf keinen Fall einfach kritiklos wieder ins Rad zurück und so weiterrennen, weil das wird nicht besser im Laufe der Zeit, also für sich sorgen. Und sich selbst auch tatsächlich ernst und wichtig nehmen. Ich habe schon Patientinnen erlebt, die mit einer akuten Thrombose weiterarbeiten gehen und weiter funktionieren, weil sie denken, ich muss da sein, ich muss funktionieren. Ich kann auch nicht krank sein, weil wenn ich dann wieder zurückkomme, bin ich ja die einzige Person, die das alles aufarbeiten muss. Mhm. Oder wenn ich jetzt nochmal krank bin, dann fliege ich dort oder so. Mhm. Es mag sein, dass es dann ungemütlicher wird, aber dann stimmt auch etwas im System Arbeit nicht. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, zu Ende denken, für sich selbst sorgen und wirklich sich Unterstützung holen.
Sabine, ich danke dir sehr, dass du heute mit mir im Podcast-Studio warst, um über dieses doch sehr wichtige Thema zu sprechen und auch nochmal, dass du die Einordnung von Erschöpfung, Burnout, Depression gegeben hast. Und ich finde auch diesen Erschöpfungszustand auch entstigmatisiert hast mit deiner Einschätzung, also dass man sich ernst nehmen soll in seiner Erschöpfung, vor allen Dingen, wenn sie schon über einen längeren Zeitpunkt andauert.
Ja, das ist ein Signal, ein Signal aus einem selbst heraus und das muss gehört werden.
Ganz herzlichen Dank an dich.
Sehr gerne, ich danke dir.
Wenn du dich selbst in dieser Folge wiedergefunden hast oder an jemanden denken musst, dem es ähnlich geht, dann nimm diesen Impuls gern mit. Vielleicht ist er ein erster Schritt, genauer hinzuschauen oder ins Gespräch zu kommen. Wenn die Diagnose Kopfsache gefällt, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst oder uns eine Rückmeldung dalässt. Weitere Folgen auch zu den Themen wie Depression, Angst und psychischer Gesundheit findest du auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und alles Gute. Diagnose Kopfsache, der Gesundheitspodcast aus dem TWW, wird produziert von Bose Park Productions. Redaktion und Produktion Miki Sitsch und Fabio Lautenschläger. ProduzentInnen Sue Holder und Chris Guse. Host und Redaktion Claudia Noack aus dem TWW.